Ja, auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Ihr möchtet uns ein paar Gedanken machen über Gottes Wort. Und ich möchte ganz kurz beten. Danke, lieber Herr, dass du uns dein gutes Wort gibst und dass wir wissen dürfen, dass du es selber bist, der in deinem Wort in der Bibel redet. Und mach uns jetzt, wie wir es gesungen haben, unsere Herzen frei, dass dein Wort auch hineindringen kann. Amen. Ein Predigtext, der vorgegeben ist, möchte ich vorlesen. Und zwar steht er im 1. Johannesbrief, 1. Johannes 1, Vers 1 bis 4. Ja, ich glaube, man macht sich da nicht so viel oder nicht so häufig Gedanken drüber. Aber für mich war es jetzt einfach dran, das zu tun. Ich lese ihn jetzt einfach vor, nach der Schlachter-Übersetzung, was von Anfang war, was wir gehört haben, schreibt Johannes, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben, vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Es ist ein Brief. Und wir könnten jetzt den Johannes fragen, ja, Johannes, fängt man so einen Brief an? Schau doch mal beim Paulus nach, wie der das macht. Der macht es ganz anders. Der schreibt wenigstens am Anfang, hier schreibt Paulus. Und an wen der Brief geht, an den Adressat, schreibt der Paulus auch. Nichts davon bei Johannes. Er platzt voll rein in das Thema. Keine Einleitung, keine Hinführung zum Thema, nichts. Aber so ist der Johannes. So ist der Johannes, er macht es so. Das, was ihm wichtig ist, und das lesen wir auch im zweiten Brief, das lesen wir auch in seinem Evangelium, das, was ihm wichtig ist, das muss raus aus ihm. Das kommt einfach, das sagt er so. Ohne Begründung, das, was ihm wichtig ist. Und was ist ihm wichtig, das haben wir jetzt gerade gelesen. Das Erste, was ihm wichtig ist, die Botschaft von Jesus, sagt er, die wir Apostel, die wir gehört haben, die ist wahr, sagt er. Das, was ich jetzt sage, das ist wahr. Darauf könnt ihr Gift nehmen, das könnt ihr auch, da könnt ihr euch felsenfest drauf verlassen. Warum? Weil wir es gesehen haben, weil wir es gehört haben und weil wir ihn, Jesus, betastet haben. Wir haben ihn 3 Jahre lang beobachtet, schreibt der Johannes. Wir haben gesehen, wie er Tauben die Ohren geöffnet hat. Wir haben gesehen, wie er stumme Reden machte. Wir haben gesehen, wie er Blinden die Augen geöffnet hat, Tote auferweckt hat, wie er andere Wunder getan hat. Wir haben das alles gesehen. Und wir haben gesehen, wie er am Kreuz starb. Und nicht nur wir, Apostel, sondern sogar 500 oder mehr als 500 andere Zeugen haben gesehen, dass er auferstanden ist. Wir können es bezeugen. Mit eigenen Augen haben wir das gesehen. Und ein Ereignis, das ist den Aposteln ja ganz besonders in Erinnerung geblieben. Das war damals auf dem Berg, wo sie Jesus mitgenommen hat, 3 Jünger, und wo sie ihn ganz wunderbar und herrlich gesehen haben, unbeschreiblich herrlich. Das ist ihnen geblieben, das schreibt nachher auch der Petrus. Also wir waren Augenzeugen. Aber nicht nur das, wir sind auch Ohrenzeugen, schreibt er. Wir sind Ohrenzeugen, wir haben alles gehört, was er gesagt hat. Und 3-mal haben wir sogar gehört, eine Stimme aus dem Himmel, wo wir gehört haben, dass Gott redet. Das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Dreimal. Übrigens hat der Johannes die längsten Reden von Jesus aufgezeichnet. Im Johannesevangelium, da stehen ja auch diese bekannten Ich-Bin-Worte. Also der Johannes, der Jünger Johannes, also der hat ganz, ganz genau hingehört. Und das Dritte, was er sagt, sind immer drei Zeugen. Das Dritte, wir sind auch Tastzeugen. Wir durften ihn berühren. Zum Thomas sagt Jesus, komm her, rühr mich an, fass mich an. Ich bin kein Geist. Und Jesus war kein Geist, den man nicht anfassen kann. Johannes, der Jünger, er lag an der Brust Jesu, lesen wir beim letzten Abendmahl. Wenn man mit Kindern immer laden ist, irgendwo, dann muss man immer sagen, fass nichts an. Nur anschauen, nur angucken. Ja, nichts anfassen. Bei Jesus ist das anders. Den darf man anfassen. Bis heute. Und wer ihn anfasst, das lesen wir in den Evangelien, der wird verändert. Der bleibt nicht derselbe. Also, drei Zeugen, Augenzeugen, Ohrenzeugen, Tastzeugen. Das heißt, wenn wir hier jetzt Gottes Wort lesen, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir hören auf sein Wort aus der Bibel, dann heißt das doch, hier, wir haben hier keine Märchenstunde. Wir reden nicht von irgendwelchen Mythen oder Sagen. Wir erzählen hier auch nicht Geschichten, die in der Bibel stehen und die von Wundern berichten, wo man dann sagt, ja, das kann man erklären, wissenschaftlich, damals war das so und so, oder man kann das nur geistlich deuten. Nein, das ist tatsächlich so geschehen. Das ist den Schreibern der Bibel ganz, ganz arg wichtig, dass das, was geschrieben ist, dass es wahr ist, dass es wortwörtlich wahr ist, sagt auch ein Petrus in seinem Brief. Das war das Erste, was der Johannes uns sagen möchte. Das, was wir sagen, was wir schreiben, das ist wahr, wortwörtlich wahr. Ihr könnt das glauben. Punkt 2. Was verkündigt uns jetzt Johannes? Und da schauen wir hinein in Vers 2. Da sagt er, wir verkündigen euch das ewige Leben. Das ewige Leben. Ich habe das schon mal erzählt, bei mir war mal in der Apotheke so ein Kunde, der war so 75, hat gestrotzt vor Gesundheit und hat eigentlich nichts gebraucht, aber hat immer Vitamine und Mineralstoffe und alles Mögliche gesucht. Und dann, er hat schon alles gehabt und dann hat er weiter rumgesucht, hat gesagt, gibt es nicht noch etwas? Ich möchte eigentlich so gern ewig leben, hat er gesagt. Und er hat ihm wohl ein neues Testament gegeben. Dann hat er gesagt, ah, das will er dann doch nicht. Also so eng wollte er es dann doch nicht haben. Gott sagte im Paradies zu den Menschen, wenn du sündigst, wenn du mein Gebot übertrittst, dann musst du sterben. Und dann kam gleich der Satan und sagt, nee, keineswegs, ihr werdet nicht sterben. Und das ist die uralte Lüge, die bis heute bei den Menschen im Hinterkopf ist. Ich meine jetzt nicht, dass die Wissenschaft da immer mehr dran ist und versucht, das Leben mehr und mehr zu verlängern und irgendwann vielleicht, dass man, was weiß ich, ewig leben kann oder lang leben. Das glauben vielleicht manche Wissenschaftler. Aber ich denke, Gott lacht drüber und sagt, ach ihr Narren. Nein, ich meine das, dass viele Menschen denken, nach diesem Leben, ja, wir sterben, aber nach diesem Leben, da geht es wunderbar weiter. Da gibt es ein helles Licht, da ist alles wunderbar. Nahtoderfahrungen, die wollen das uns so erklären. Und Johannes sagt uns, ich habe für euch keine Nahtoderfahrung. Ich kann euch auch nicht erklären, wie man sein irdisches Leben um nur eine Spanne verlängern kann. Aber ich kann euch sagen, wie man ewiges Leben haben kann. Was sagt die Bibel? Was sagt Jesus über das ewige Leben? Johannes 17. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahre Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Und unser Text sagt, das ewige Leben, sagt Johannes, ist erschienen. Wir, die Jünger, haben es gesehen und verkündigen es euch. Ja, und so können wir doch sagen, wenn das ewige Leben erschienen ist, das ewige Leben ist also nicht in erster Linie, dass unser Geist und unsere Seele und unser neuer Leib zeitlich ewig existiert. So stellt man sich das ja vor, aber hier sagt Johannes, das ewige Leben ist eine Person. Das ewige Leben ist Jesus Christus. Und im gleichen ersten Johannesbrief heißt es, wer den Sohn hat, wer an ihn glaubt, der hat das Leben. Der hat das ewige Leben. Das andere gilt aber auch, wer ihn nicht hat, den Sohn, der ist verloren. Der wird die Ewigkeit in der Hölle verbringen. Das sagt Jesus auch so oft und der muss es ja wissen. Galater 2, Vers 20, kennt ihr wahrscheinlich den Vers, ist bekannt, wo der Paulus sagt, ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Christus lebt in mir. Wir sehen das so theoretisch, aber nehmen wir es doch einmal ganz praktisch. Jesus, wenn ich an ihn glaube, dann lebt er ganz persönlich in mir, ganz praktisch. Und wenn in mir das ewige Leben, Jesus Christus, lebt, dann ist es doch logisch, dass dieses ewige Leben in mir bleibt, dass auch ich ewig leben darf. Ewiges Leben. Wer Jesus hat, hat das Leben. So, jetzt habe ich also ewiges Leben, sagt der Johannes. Und was mache ich jetzt damit? Ich kann mir das jetzt jeden Sonntag im Gottesdienst sagen lassen und kann mich drüber freuen. Dann gehe ich heim und lebe, als wäre nichts geschehen. Wir können es aber auch besser machen. Wir können es auch so machen, wie der Johannes uns das hier sagt. Sehen, hören, betasten. Was heißt es? Jesus betrachten, Jesus beobachten, ihn hören, ihn anfassen. In seinem Wort. Und wir betrachten ihn im Bibellesen, ganz einfach. Wir betrachten ihn im Bibellesen. Nur als Tipp, wenn ihr Predigt hört, dann nehmt doch bitte immer die Bibel dazu. Dann hat man einen Gewinn, dann hat man einen Gewinn. Und ein Christ, der liest, ich sage es jetzt einfach so, ein Christ, der liest täglich in der Bibel. Nicht, weil er das muss, sondern weil er es will, weil er Verlangen danach hat. Wir Gläubige, wir wollen doch ganz genau wissen, was Jesus gesagt hat. Wir Gläubige wollen wissen, was er getan hat. Es ist uns doch ein Anliegen, ein Verlangen, mehr von ihm zu wissen. Täglich in der Bibel lesen. Und lest nicht nur einen Vers. So ein Tagesvers ist gut, das ist in Ordnung. Aber es ist eher sowas zu mitnehmen oder wie so eine Banane oder ein Energieriegel. Aber davon kann man nicht allein leben. Jesus sagt auch, wer Ohren hat, der höre. Also ich sehe jetzt keinen, der keine Ohren hat. Also gilt es uns an, wer Ohren hat, der höre. Und ich sag mal so, Gott hat kein Problem, sich auszudrücken. Er redet mit uns und er redet nicht chinesisch oder suahelisch, sondern er redet so in seinem Wort, dass wir es verstehen. Er redet so, dass Hans und Franz es verstehen kann. Manchmal denke ich, wenn unsere Enkel alle da sind und da geht's zum Essen und dann geht's rund und da ist, es ist sehr laut. Und dann will man was sagen, das verstummt, das ist, ich denke dann, ja, du kannst ja zur Tapete sagen, das wirkt genauso. Und so denke ich, denkt Gott manchmal von uns. Er redet auf vielfältige Weise. Auch in unseren Versammlungen. Aber es ist, wie wenn er zur Tapete redet, manchmal. Und das sollte nicht so sein. Und noch was, Gott meint das, was er sagt. Also was wir in der Bibel lesen, es ist nicht so, dass wir sagen können, ja, das geht so in die Richtung, das muss man anders deuten. Nein, was wir wörtlich verstehen können in der Bibel, das sollten wir wörtlich nehmen. Er meint das, was er sagt. Wenn er sagt, ihr Männer liebt eure Frauen, dann tut es. Und wenn er sagt, ihr Frauen seid untertan den Männern, euren Männern, dann gilt das. Oder ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern. Es gilt nach wie vor. Ehre Vater und Mutter, das gilt. Das kann man doch gut verstehen, oder? Oder ordnet euch der Obrigkeit unter. Gibt es da ein Problem? Das heißt, auch jede Schwarzarbeit ist Sünde. Gott sagt nicht diese Dinge alle, weil er uns das Leben mies machen möchte. Nein, er sagt es uns, dass wir einen Gewinn davon haben, dass es uns gut geht. Aber was das Schönste ist, wenn wir hören, das Schönste, was Gott uns durch die ganze Bibel sagt, von Anfang bis zum Ende, er sagt uns immer wieder, ich hab dich lieb. Das ist das Schönste. Und das, ich höre das gern, wenn man zu mir sagt, ich hab dich lieb. Das hört jeder von uns gerne, wenn das zu uns gesagt wird, ich hab dich lieb. Und das können wir täglich haben, wenn wir die Bibel lesen. Das können wir täglich lesen in der Bibel, dass Gott zu uns sagt, ich hab dich lieb. Gibt es etwas Besseres? Also, hören. Und dann dürfen wir natürlich Jesus auch betasten, anfassen. Wie geht das? Ich habe mir gedacht, es geht eigentlich so im Gebet. Im Gebet, da dürfen wir vor seinen Thron kommen. Alle Zeit, er hat keine Sprechstunde. Er hat keinen Urlaub, wir dürfen immer kommen und ihn anfassen im Gebet. Und man fragt sich ja oft, oder ich frage mich, wieso ist es eigentlich so, dass wir oft lieber einen spannenden Film gucken oder langweiliges Fußballspiel, als dass wir in der Bibel lesen, als dass wir Jesus in seinem Wort anschauen. Warum ist es so? Oder warum schauen wir immer erst auf die Nöte und auf die Sorgen, wenn sie kommen, als auf den, der größer ist als diese Sorgen? Eine alte Regel sagt, das, was du anschaust, das prägt dich. Das wirst du letztlich auch werden. Das prägt dich und es stimmt. Lass ich mich von Jesus prägen. Man muss es üben, auf ihn zu schauen. Man muss es üben, auf ihn zu schauen. Im Fernsehen oder im Internet, da wird ja immer wieder Werbung eingeblendet. Und das machen die ja nicht umsonst. Irgendwo prägt das die Menschen natürlich. Das hat eine Auswirkung. Und ich habe mir gedacht, wie schön das wäre, also wenn ich Intendant wäre irgendwo, also da würde ich immer wieder auch sowas einblenden, aber ich würde immer wieder einen Bibelvers einblenden. Das wäre doch was, was die Leute, was die Menschen prägen würde. Also nehmen wir uns doch das vielleicht vor, wenn wir uns was überhaupt was vornehmen fürs neue Jahr, dass wir Jesus in der Bibel anschauen, dass wir Jesus zuhören und dass wir ihn berühren. Und dann werden wir merken, je mehr Zeit wir mit ihm verbringen, umso lieber wird er uns. Bei Menschen ist es gerade andersrum. Also wenn du einen Menschen, wenn du denkst, das ist ein ganz lieber, edler Mensch, und je näher man die Menschen kennenlernt, umso mehr wird man entdecken, ah, der hat ja auch Fehler, der hat ja auch da und dort Dinge, die nicht so gut sind. Also ein Mensch verliert bei näherem Hinschauen, Jesus gewinnt. Jesus gewinnt immer mehr. Und es wird so sein, je mehr wir Jesus anschauen, umso mehr Freude werden wir haben. Umso mehr Freude. Und es ist eine Freude. Im Englischen gibt es ja zwei Wörter für, wenn ich recht informiert bin, zwei Wörter für Freude. Das eine ist Joy und das andere ist der Fun. Und wenn ich Jesus anschaue, dann geht es nicht um Fun, nicht um Spaß. Aber da werde ich Freude, Joy, das werde ich bekommen. Und das ist das Wichtige. Ich möchte ein drittes sagen. Johannes sagt, ich schreibe euch das, warum? Damit ihr Gemeinschaft habt. Und wenn ihr Gemeinschaft habt, dann habt ihr auch Freude, Joy. Es wäre jetzt eine ganze Predigt über Gemeinschaft. Also ich denke, mir ist der Roger Libby eingefallen, der würde wahrscheinlich 1, 2, 3 Wochen lang jeden Tag über dieses Thema reden können, wie Gott Gemeinschaft sucht, Gemeinschaft mit den Menschen, von den ersten Versen der Bibel an bis zur Offenbarung, wo es dann heißt, dass Gott bei den Menschen wohnt. Aber ein Vers, ich habe es in der Gebetsstunde oder im Gebetstreff schon gelesen oder gesagt, den möchte ich doch nur kurz hier lesen. Da schreibt der Paulus bei den Korinthern, die ja auch Probleme hatten in der Gemeinde, und diese Probleme kamen sicherlich daher, weil die Gemeinschaft nicht in Ordnung war. Die Gemeinschaft mit Jesus. Und er schreibt hier, Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Berufen zur Gemeinschaft mit Jesus Christus. Also wenn man uns fragt, was ist denn deine Berufung? Wozu bist du auf der Welt? Ich habe gehört, in Ebingen, da gibt es einen Grabstein von einem Mann. Da steht drauf, der Mensch ist dazu berufen, seine Pflicht zu tun. Da habe ich gedacht, das ist ein armer Mensch oder war ein armer Mensch. Er ist berufen, seine Pflicht zu tun. Nein, wir sind zu höherem berufen. Wir sind dazu berufen, Gemeinschaft zu haben mit Jesus. Mit Jesus, dass ich zu ihm gehören darf und bei ihm sein darf. Ich habe nachgeschaut, dieses Wort Gemeinschaft, was der Johannes hier schreibt, dasselbe Wort steht in Lukas 5, Vers 10 anscheinend, habe ich nachgelesen. Ich kann nicht Griechisch. Dasselbe Wort für Gemeinschaft steht auch in Lukas 5, Vers 10, wo es von Johannes und Jakobus heißt, sie waren Teilhaber an Simons Fischereigeschäft. Also das war ganz am Anfang, wo Jesus noch seine Jünger ausgesucht hat. Da heißt es von Johannes und Jakobus, sie waren Teilhaber bei Simons Fischereibetrieb, Teilhaber an seiner Firma. Wenn also in unserem Abschnitt von Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn die Rede ist, dann dürfen wir doch sagen, ich bin Teilhaber. Teilhaber an allem, was dem Vater und dem Sohn gehört. Ich gehöre zur Firma. Wer den Sohn hat, wer an ihn glaubt, dem gehört alles, was dem Sohn auch gehört. Und was gehört ihm? Nur ein paar Dinge. Sein Gehorsam. Jesu Gehorsam wird mir zugerechnet. Gott sagt, du warst gehorsam. Wenn ich Jesus habe, dann wird Gott sagen, bei dir finde ich keine Sünde. Du warst in allem gehorsam. Das ist Jesu Gerechtigkeit, Jesu Heiligkeit. Rechnet Gott mir zu. Ich bin Teilhaber. Und was ein Ausleger schreibt, selbst Jesu Verdienst seines Leidens und Sterbens wird mir auch zugerechnet. So als hätten wir selbst gelitten, so als hätten wir das getan, was Jesus getan hat. Obwohl wir es vielleicht bei uns gar nicht so sehen. Gott sieht uns anders. Johannes 17, Vers 21. Betet Jesus, ich bitte nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Teilhaber. Teilhaber an der Liebe des Vaters. Gemeinschaft, das ist die vertikale Seite, also die Seite nach oben. Es gibt aber noch eine andere Seite. Das ist die horizontale Ebene, die horizontale Seite der Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft, die erleben wir jetzt, die erleben wir, wenn wir zusammen sind mit den Geschwistern. Ganz praktisch. Bei meiner vertikalen Beziehung zum Herrn Jesus, ja, da kann ich anderen noch was vormachen. Es sieht ja niemand, wie viel ich Bibel lese. Es sieht niemand, wie viel ich bete. Diese Beziehung. Aber in der Beziehung in der Gemeinde, da kann man sich nichts vormachen. Und das Interessante ist jetzt, je besser meine Beziehung, meine Teilhaberschaft, meine Gemeinschaft auf der vertikalen Seite ist, also nach oben zum Vater und dem Sohn, je besser diese Beziehung ist, umso besser ist die Beziehung auch auf der horizontalen Seite, in der Gemeinde. Der Mensch ist geschaffen für Beziehungen. Jesus selbst sagt ja, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt, dann bleibt es allein. Und Jesus will, ich sage es einfach so, Jesus will nicht allein bleiben im Himmel. Er will uns bei sich haben. Deshalb fällt das Weizenkorn in die Erde. Also Jesus sucht diese Beziehung und auch wir Menschen brauchen diese Beziehung. Wir sind geschaffen für Beziehungen. Das sieht man auch in der Welt, das sieht man überall, auch draußen in der alltäglichen Welt, dass die Menschen sich organisieren in Parteien, in Vereinen, ganz Gemeinschaft haben am Stammtisch und so weiter. Aber unsere Gemeinschaft hier, das ist eine ganz andere. Das ist eine andere als im Schwäbischen Albverein oder im Fußballverein. Obwohl es vielleicht auch dort, ich sag's mal so, auch gute Gemeinschaft geben kann. Aber uns verbindet doch etwas ganz anderes. Keine gemeinsamen Hobbys. Es darf auch sein. Aber uns verbindet etwas Höheres. Uns verbindet Christus. Und mich verbindet mit euch, dass Christus in mir lebt. Und dasselbe Christus, der in mir lebt, der lebt auch in euch. Dasselbe Geist, dieselbe Hoffnung, dasselbe Haupt und so weiter, schreibt Paulus in Epheser 4. Er lebt in uns und das ist das, was uns verbindet. Dabei muss man nicht immer gleicher Meinung, auch theologischer Meinung sein. Man kann in mancher Frage theologisch manches anders sehen. Und jeder hat eine andere Prägung. Jeder kommt aus einer anderen Tradition vielleicht auch. Aber die Mitte sollte stimmen. Und wenn die Mitte ist, wenn Jesus Christus in mir lebt, und zwar dieser Jesus, von dem die Bibel redet, dieser Jesus, der am Kreuz gestorben ist, wenn der die Mitte ist, dann haben wir Gemeinschaft. Wie wir diese Gemeinschaft untereinander ausleben, das zeigt sich ja nicht nur am Sonntag. Da kann man schön Gemeinschaft leben. Aber das zeigt sich auch unter der Woche. Möchte ich jetzt gar nichts drüber sagen. Nur zwei Dinge sind mir nur wichtig. Am Schluss, das Erste, und entschuldigt, wenn ich das immer wieder sage, ein wichtiger Teil der Gemeinschaft ist unser Gebet. Gemeinsames Gebet, Gebetstreff. Da beten wir füreinander. Weil im anderen auch Christus lebt. Und der ist mir wichtig, der andere. Und deshalb beten wir füreinander. Und das Zweite, es ist wahrscheinlich die wohl höchste Form der Gemeinschaft. Die finden wir wo? Die finden wir im Abendmahl. Die höchste Form der Gemeinschaft finden wir im Abendmahl. Und wer das Abendmahl nur als lästiges Anhängsel sieht, der sollte es lieber lassen. Aber für alle, die Jesus lieben, ist es etwas ganz Großes. Da haben wir wirklich die Gemeinschaft. Da haben wir die Gemeinschaft nach oben und da haben wir die Gemeinschaft in der Ebene. Die Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn und die Gemeinschaft mit den Geschwistern. Und weil ich im anderen doch Christus sehen darf. Er lebt ja in meinem Sitznachbar oder meinem Nachbar genauso wie in mir. Deswegen spricht man das ja sich immer zu. Und das finde ich schön, wenn man sich das zusprechen kann. Du, Christus starb für dich. Christi Blut für dich vergossen. Christi Leib für dich gegeben. Und das sagen wir einander zu. Und da dabei schauen wir uns auch in die Augen. Finde ich wichtig. Das ist Gemeinschaft. Also wenn, sag mal so, wenn jemand sagt, er sei Christ und er hat kein Verlangen nach Gemeinschaft, kein Verlangen nach Gemeinschaft mit anderen Christen, kein Verlangen nach Abendmahl, dann ist zumindest etwas krank. Und wenn man krank ist, sollte man zum Arzt. Ich meine jetzt zum himmlischen Arzt. Ich mache hier Schluss. Fasse es einfach nochmal ganz, ganz kurz zusammen. Das Erste, was der Johannes sagt, das biblische Wort, das, was wir euch sagen in der Bibel, das ist wahr. Das ist zuverlässig, weil wir Zeugen sind. Das Zweite, je mehr ihr Jesus betrachtet, umso mehr Freude, Joy werdet ihr haben. Und das Dritte, ihr seid zur Gemeinschaft berufen. Mit ihm, mit unserem Herrn und mit anderen Gläubigen. Und darüber sollten wir uns freuen und dankbar sein. Darf ich nun beten? Danke, lieber Herr, dass du uns dies vorgelebt hast, diese Gemeinschaft, die du selber gesucht hast. Und wir freuen uns, dass du uns berufen hast zu der Gemeinschaft mit dir, dass wir bei dir sein dürfen. und segne uns diese Gemeinschaft mit dir und untereinander. Immer wieder. Amen.